Also jetzt Handy-Timer oder?
Einen kaputte Armbanduhr-Timer.
Okay. Classic.
Classic.
Es ist Vintage.
Das Patina.
Wir machen das Oldschool.
Ja. Yeah.
Ist da eine Patina drauf?
Da ist eine Patina drauf.
Ich sehe schon, wir haben beide schon wieder die letzte Folge Sunset Club gehört.
Stimmt, deshalb. Ja, da war noch was in der Folge, wo ich mir dachte, sag mal, warum sprechen die immer über das Gleiche wie wir? Aber ich weiß schon nicht mehr, was es war.
Ich weiß es auch nicht mehr, aber wir müssen aufhören, für diesen Podcast Werbung zu machen, weil ich glaube, die haben von Haus aus schon mehr HörerInnen als wir.
Ja, so 2-3 mehr. Ja.
2-3 mehr.
Übrigens, deren Fans heißen ja Geile Pfeile, was genauso bescheuert ist wie Semmelbrösel, was ich mal für uns vorgeschlagen habe, weil zumindest hätte Semmelbrösel was mit Paniert zu tun, wohingegen Geile Pfeile nichts mit dem Sunset und nichts mit Club zu tun hat.
Nee, es wäre tatsächlich auch auf zwei Art und Weise wäre das lustig, weil meine beste Freundin seit der Grundschule nennt mich ganz gern Brösli.
Das hast du schon mal erwähnt, glaube ich, und ich verstehe nicht ganz, warum. Einfach, weil es cute ist, oder?
Nee, weil Rösli.
Ah. Ja, total. Ja. Es gibt so viel Sinn.
Ja, finde auch.
Theresa, wie geht es dir denn?
Ja, Daniel, gut. Und dir?
Mir geht es auch sehr gut. Ich hatte ein ruhiges Wochenende. Ich freue mich drauf, dass am Donnerstag Feiertag ist und quasi eine verkürzte Woche oder eine zwei halbe Wochen.
Ja, letzte Woche hatten wir zwei halbe Wochen und die Woche haben wir so eine...
Ja, letzte Woche hatte ich nur 2 Tage, was auch gut war.
Ja, okay. Ja, aber ich finde es total toll, dass ihr in Berlin jetzt auch diesen Feiertag wieder habt. Sei euch gegönnt.
Ja, wir haben so wenig.
Eben.
Und irgendwie im Mai eben diesen, den 1. Mai, Tag der Arbeit, und dann den 9. Mai, der irgendwer fährt zum Himmel, was auch immer, Vatertag.
Der Christi, der fährt zum Himmel.
Der Christoph fährt zum Himmel.
Ja, und dann ist noch der frohe Leichnam Ende Mai.
Ja.
Habt ihr den auch?
Nein. Nein, glaube ich
ja,
nicht.
Ja, das ist, glaube ich, so ein Bayern-Ding.
Ein Bayern-Ding. Wir haben nur noch dann Pfingstmontag ist noch frei. Und dann ist in Berlin nämlich der nächste freie, erst wieder der komische Augustfeiertag. Das ist der andere Himmelfahrt-Ding, glaube ich.
Mariä.
Wo ich auch noch nie verstanden habe, warum. Warum Mariä Himmelfahrt? Warum das?
Das kommt bestimmt aus dem Lateinischen.
Ach so, wegen Marias Himmelfahrt. Wegen,
ja, genau. Also,
Genitiv .
Ja, genau.
Das Genitiv .
Weil in der Artdeklination hast du nämlich quasi Maria, Marie, Marie, Mariam. Nee, Quatsch, doch. Maria, Mariam, Marias.
Maria, believe me, I like it loud. Und somit auch, kurz noch der Disclaimer. Wenn ihr, liebe HörerInnen, ganz aufmerksam unseren Podcast verfolgt, dann habt ihr festgestellt, dass eigentlich diese Folge letzten Mittwoch hätte online kommen sollen. Aber wir haben die Folge auch aufgezeichnet rechtzeitig. Also wir haben nicht vergessen, dass wir dran wären.
Wir haben sie auch gepostet, dass die Folge im Kasten ist. Und dann so...
Never happened. Interessanterweise habe ich schon vorher, also mir ist schon ein paar Mal passiert, dass mir Leute schreiben, hey, wo bleibt die Folge oder so. Und dann musste ich so schreiben, so, du hast dich in der Woche vertan, kommt erst nächste Woche. Mhm. Interessanterweise bei dieser Folge nicht eine Nachricht.
Vielleicht haben die Leute sich gedacht, so ja, 1. Mai, die nehmen sich einen Tag frei.
Wahrscheinlich. So. Ja, obwohl, stimmt, am 1. Mai abends hatten die Leute wahrscheinlich alle irgendwie noch
Kater.
Was vor oder Kater oder haben gefeiert oder... Wie auch immer, jedenfalls ging es in der letzten Folge um Taylor Swifts neues Album, wie unschwer zu erwarten war. Aber Resi hat mir dann nach Aufzeichnung am nächsten Tag geschrieben und meinte so, ich war zu boomerig und zu grumpy und zu geht überhaupt gar nicht. Und deswegen ist die Folge
gecancelt. Das stimmt so überhaupt nicht. Das waren nicht meine Worte. Nee,
aber also, das habe ich zwischen den Zeilen.
Das Ding war, wir sind komplett abgeschwiffen zwischendrin und
haben
wirklich über so Kackdetails und haben uns da irgendwo aufgehangen und sind nicht vom Fleck gekommen mit unserem Punkt. Und ich kam auch nie zu meinem Punkt. Ich habe mich immer so in meinem Gesprächsfaden verlaufen und habe quasi nicht einen einzigen Satz finalisiert. Ich meine, das hat die ja zum Teil gewöhnt, aber dieses Mal war es wirklich heftig. Und ja, du warst schon sehr boomerig, aber das Miteinander war einfach so, dass ich dann mir die Folge angehört habe, die dann übrigens auch voll Überlänge hatte. Also die dauert, die hätte 1,40 gedauert und wir haben am Anfang gesagt, ja, dieses Mal machen wir 50 Minuten, haha. Und dann so 1,40. Deshalb haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt einfach nochmal neu, versuchen uns nicht zu sehr in Details zu verstricken und ja.
Schnitt 10 Minuten später, wie auch immer.
Ja, genau. Also das ist die Story dazu und ich finde es sehr schade, weil bei der letzten Aufnahme hat die Belichtungssituation bei mir hier voll gepasst und ich fand das Video total schön. Ich versuche es jetzt einfach nochmal, ich habe nämlich das Gleiche an, ich habe nochmal das Gleiche an und
ja. Wir können ja das Video vom letzten Mal nehmen und einfach den Ton von heute drüberlegen.
Oder so.
Ja.
Cool, ja, dann machen wir das einfach so. Gut und... Ja, Thema für heute übrigens. Nochmal der Torture Poets Department. Und ich habe noch ein Thema. Weil
du hast Schwammerl angebraten. Sogenannte Pilze auf Hochdeutsch. Vielleicht ist das ein Thema.
So, ich würde das gern verdrängen, weil erstens steht hier immer noch quasi der Qualm im Raum. Und der Rauchmelder hat mich wieder so erschreckt, dass ich fast alles fallen gelassen hätte in dem Moment. Und zum Thema fallen lassen. Ich habe dann vorher noch so eine Flasche Kokossirup geschrottet, die ist mir runtergefallen. Und
vermutlich überdeckt es den Ekelgestank der Schwammerl.
Ja, das hat so eine, also ich nenne es Schwammerl Colada, so riecht es.
Boah. Mhm. Ich gehe mich mal kurz übergeben, währenddessen mach mal Intro.
Ach ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paniert und Abgekupfert. Wir sind Daniel und Theresa und wir sprechen über alles Mögliche, aber hauptsächlich über Popkultur, Social Media und Marketing. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zum Blasiert und Nachgeeifert, dem Überheblichkeits-Podcast.
Ach ja.
Schön. The Tortured Podcast Society.
Yes.
Department, verdammt.
Und wir hatten das Thema letztens schon, es heißt Department und nicht Society. Aber es ist ja eine gewollte Anspielung, weil, also für die, die es nicht mitbekommen haben, am 19. April, also vor mittlerweile über 2 Wochen, erschien das 11. Studioalbum von Taylor Swift mit dem Namen The Tortured Poets Department.
Ich finde auch die Einleitung für die, die es nicht mitbekommen haben, finde ich in dem Zusammenhang sehr funny, muss ich sagen.
Du, ich glaube, es gibt immer noch Leute, die das nicht mitbekommen haben.
Die 4 Leute auf der ganzen Welt, die es noch nicht gestreamt haben. Also laut Downloadzahlen und so sind es 4, die noch fehlen.
Ungefähr, ja. Genau, also zu dem Album habe ich ein bisschen Senf heute. Und du auch, weil großes Lob, du hast es dir angehört.
Ich habe mir für die letzte Folge tatsächlich in Vorbereitung alle 31 Songs einmal durchgehört. Und dadurch, dass Hanna das Album ja auch entdeckt hat und seit dem Release-Termin die gleichen 2 Songs auf Dauerschleife spielt, habe ich auch tatsächlich schon eben, wie auch in der letzten Folge schon gesagt, so 2 Songs, die ich eigentlich schon gar nicht mehr so gerne hören mag.
Und die beiden sind Fortnite und My Boy Only Breaks His Favorite Toys.
Ist richtig. Und was mich mittlerweile so als einzelne Textzeile nervt und hilft mir gerne auf die Sprünge, wie der Song heißt. I'm so depressed, I act like it's my birthday.
Every day.
Da bin ich auch mittlerweile raus.
Ja, das ist so der einzige Bop, also der einzige so richtig Beat-Pop-Song auf dem Album.
Und ich mag, dass er 80s-mäßig klingt so. Also der ist cool.
I can do it with a broken heart heißt der Song.
Okay, und da muss ich sagen, der lief jetzt auch schon in diesem Haushalt, in dem ich lebe, 2-3 Mal zu viel.
Ach ja, schön. Also ich würde kurz ein bisschen so den Rahmen von dem Album abstecken.
Mach das. Ich wollte noch fragen, ob die I can do it with a broken heart, ob das in sich eine Anspielung auf jemanden ist.
Also.
Weil ich habe dazu eine These, aber die ist total weit hergeholt und gibt eigentlich gar keinen Sinn mehr.
Also du weißt, Swifties lieben weit hergeholte Thesen und ich habe davon noch einige im Repertoire für heute. Und ich sehe gerade, hast du eine Space Invader Halskette?
Ich habe eine Space Invader Halskette.
Wie cool, hast du die schon länger?
Die habe ich schon länger, aber die trage ich selten, weil erstens ist das Kettchen, das dabei war, ein bisschen eng.
Oh.
Und zweitens sah die sah im Katalog größer aus.
Nee, ich finde die richtig cool. Aber okay. Weißt du, was im Katalog kleiner aussah, was ich für eine neue Kette habe? Warte, ich lege die gleich um, die passt nämlich zum Thema.
Ich bin gespannt. Swiftie. Oh, ja. Eine sehr coole Kette und auch ein sehr cooler Style. Ja, nicht mein Style. Ja, doch. Steht dir. Kannst du tragen.
Ja, die müsste ein bisschen... Also ich möchte ihn ein bisschen enger, aber...
Ja, und ich habe mir ja die... Also Space Invader ist ja... Erstens steht hier, wenn ihr gerade das Video guckt, hier steht immer ein Space Invader. Auf meiner rechten Wade ist immer ein Space Invader. Forever, ever.
Ever, ever?
Ever, ever. Und ich habe einen Space Invader Ring, der leider so schrecklich unbequem ist, dass ich ihn nicht trage, sondern nur als Schlüsselanhänger verwende. Und jetzt habe ich eine Space Invader Kette.
Sehr, sehr nice.
Weil Space Invader ist das Symbolbild für Kreativität und Storytelling. Weil wenn du keinen Kontext zu einem Space Invader hast, ist es ein komplett nichtssagender Pixelhaufen, der überhaupt nichts heißt und nach nichts aussieht. Wenn du aber weißt, was ein Space Invader ist, dann sagt jeder, oh, cool, ein Alien. Ein Außerirdischer, guck mal. 4 Pixel, viereckige. Ein Alien.
Ist auch wieder eine gute Überleitung zu The Tortured Poets Department, weil auch dieses Album ist eine Ansammlung von Wörtern und Textzeilen, die man besser versteht, wenn man in der Taylor Swift-Lore ein bisschen drin ist.
Ja.
Genau, und damit habe ich auch schon, weil du ja gerade die Frage gestellt hast mit dem I Can Do It With A Broken Heart Song. Also generell ist bei The Tortured Poets Department sehr groß dieses Thema Beerdigung, Tod und aber auch das Thema Hochzeit. Also diese beiden Themen waren auch sehr präsent im Ganzen. Also es ist ja nicht viel Marketing passiert für das Album, aber was es gab, war sehr viel in diesen beiden Richtungen. Also kleines Beispiel, 2 Tage bevor das Album rauskam, hat Spotify in L.A. so eine Bücherei, weil Poesie und Bücherei ist auch ein großes Thema, also in dem im ganzen Album, hat so eine Mini-Bücherei aufgestellt und auf der Rückseite von der Bücherei waren, das sah aus wie so diese Fächer, wo Urnen drin sind, auf dem Grab quasi. Und 6 dieser Fächer, dieser Urnenfächer, waren geöffnet und darin waren so Briefe, die aussahen wie Hochzeitseinladungen. Und dazu muss man wissen, Taylor Swift und ihr Ex-Freund Joe Alwyn, mit dem sie quasi seit jetzt über einem Jahr nicht mehr zusammen ist, waren 6 Jahre zusammen. Und ein Thema, was immer wieder aufploppt über das ganze Album hinweg in sehr, sehr vielen Songs, ist, dass sie immer darauf gewartet hätte, dass er bereit ist zu heiraten und er aber so privat mit dieser Beziehung bleiben wollte oder generell vielleicht einfach nicht bereit war, dass es nie dazu gekommen ist und diese Beziehung letztendlich daran auch zerbrochen ist.
Also mich verblüffen immer wieder so der Wahnsinn, der hinter Taylor Swifts Easter Eggs und so steckt.
Wir stehen erst am Anfang.
Ich weiß. Aber ich habe es ja, also was ein bisschen doof war, ich hatte für die letzte Folge ja sehr viele Stichpunkte zum Album.
Die hast du alle gelöscht.
Alle gelöscht natürlich. Wie ich nach jeder Folge sofort mache.
Echt?
Ja. Weil ich nur ein Dokument auf dem Handy habe, wo ich die Stichpunkte reinhacke und dann danach, wenn ich sie abhake, sofort raus. Sonst müllt meine eine Notizliste hier zu. Deshalb habe ich nicht mehr so viele Stichpunkte dazu, aber ich kann mich noch an mein Favorite Easter Egg erinnern, nämlich im Video ihre Haarspangen, wo ich mir kurz dachte, ist das Zufall, habe ich mich getäuscht oder ist es so? Und dann ist mir klar geworden, naja, es ist Taylor Swift, natürlich ist es gewollt. Also ihre Haarspangen im Video ergeben die Zahl, die römische Zahl 13.
Also sind so Bobbypins, mit denen sie die Haare so nach hinten geklammert hat. Und ja, genau, das ist quasi ein X und 3 normal
drin. XIII. Die Zahl XIII.
Die Zahl 13. Genau, also beim Musikvideo zu Fortnite, das quasi die Lead-Single ist, zusammen mit Post Malone, wo wir dann auch festgestellt haben, Post Malone ist einfach 5 Tage jünger als ich und hat am selben Tag Geburtstag wie du.
Und deutlich crazy. Mehr Face-Tattoos.
Hat deutlich mehr Face-Tattoos, also an dem würde ich noch arbeiten.
Als wir beide zusammen. Ja. Mehr Face-Tattoos, als wir beide zusammen. Und das sollte will schon was heißen.
Mhm. Er hat einiges in seinem Leben mehr geschafft als wir.
Ist tatsächlich was ich übrigens völlig unästhetisch finde. Ich habe noch nie in meinem Leben ein schönes Face-Tattoo gesehen. Wohingegen ich Hals- und Finger-Tattoos, Finger weniger, muss so, kommt drauf an wie, aber Hals-Tattoos zum Beispiel finde ich mega ästhetisch, ist eine super ästhetische Stelle dafür, aber ich habe noch nie ein Face-Tattoo gesehen, wo ich mir dachte, ja, das war echt eine gute Idee.
Das stimmt, und bei Hals-Tattoo finde ich es vor allem auch schön, wenn die so bis nach oben gehen und dann quasi wie so Contouring
Die Bartkante. Also
genau, oder bei Frauen halt bis hier, was diese Jawline dann am Kiefer.
Eine Jawline finde ich zu weit. Ich finde
Also hier
wo man Puls misst.
So, ja, nee, ich würde es tatsächlich weiter oben, weil du dann quasi so ein Doppelkinn kaschieren kannst.
Ich finde, du betonst es, weil du ja dann da ein Tattoo hast, wo du hinguckst.
So. Ja, aber das ist ja so wirr. Das ist ja wie bei so, wie heißen diese Autos mit den Stickern drauf? Erlkönig?
Ja.
Ja.
Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Es ist das Auto mit den Aufklebern drauf.
Genau so geht das Gedicht bei den Tortured Poets vom Podcast.
Ja.
Ja, genau. Auf jeden Fall Fortnite, die Lead-Single, auch voller Easter Eggs.
Da hast du noch gesagt, dass ich dir beigebracht habe, was das Wort Fortnite bedeutet.
Danke, dass du mich daran auch wieder erinnerst. Fortnite heißt 2 Wochen. Also wenn du sagst dann quasi Tuesday in a Fortnight, oder? So würde man das
Tuesday
dann
in a Fortnight oder See you in a Fortnight oder so.
Genau. Mhm. Das heißt dann quasi, wenn ich sage Tuesday in a Fortnight, heißt dann Dienstag in 2 Wochen.
Also können wir eigentlich am Ende unserer Folge sagen, wenn wir es denn schaffen, alle 2 Wochen wieder regelmäßig eine Folge hochzuladen.
Wenn wir es nicht entweder verpeilen oder ich krank bin. Oder ich
die Boomerigkeit zu hoch geschraubt habe.
Ja.
Vielleicht war das in GarageBand. Vielleicht gibt es da so einen Regler, den ich noch nicht kenne, so Boomerigkeit, und der war auf 11.
Stimmt.
Wahrscheinlich.
Ja, mindestens. Hm. Mindestens. Ja, vielleicht so ein Kompressor hätte nicht geschadet drauf.
Ja.
Naja.
Der Boomer-Kompressor.
Der Boomer-Kompressor.
Ja.
Auf jeden Fall dachten alle, dass es bei The Tortured Poets Department sehr, sehr viel um Joe Alwyn, also ihren Ex-Freund, gehen wird. Ich möchte damit nicht sagen, dass sie nur über ihre Ex-Freunde schreibt. Also das möchte ich hier nochmal an dieser Stelle betonen, weil es geht in diesen Alben immer um sie und wie sie ihr Leben verarbeitet. Und es sind auf diesem Album sehr, sehr viele Songs, wo sie sich zum Teil über ihre Toxic-Fans echauffiert. Es sind viele Songs drauf, wo es um das Leben geht, wie es sich so ein Leben aus, wie so ein Leben ausschaut, wenn man so in der Musikbranche.
Das gerade auch aus dem Zoom-Call Luftballons getriggert.
Oh. Upsi. genau, also, oder es geht auch eben zum Teil um, was wollte ich jetzt sagen? Egal. Und starten tut das Ganze eben mit Fortnite. Und in Fortnite singt sie quasi: "And for a fortnight there we were forever." Ich muss mich an dieser Stelle auch entschuldigen. Mama, wenn du das hörst, es tut mir sehr leid. Es wird sehr viel Englisch gesprochen in dieser Folge. ich versuche das meiste, oder wir können ja versuchen, das meiste irgendwie zu übersetzen. Auf jeden Fall singt sie "For a fortnight there we were forever." Also quasi für 2 Wochen oder 2 Wochen lang waren wir für immer.
Waren wir eine Ewigkeit.
Waren wir eine Ewigkeit. Und da denkt man sich so, hä, die waren noch 6 Jahre zusammen. Ich dachte doch, das geht um den Joe Alwyn. Ja, und dann kristallisiert sich halt immer mehr raus, dass es gar nicht um Joe Alwyn geht in dem Album, sondern um Matty Healy, den Frontsänger von The 1975, mit dem sie letztes Jahr ungefähr so einen Monat zusammen war. So, und jetzt denkt man sich so, hä, das war doch aber auch viel länger. Und wenn man sich das Album dann genauer anhört, dann findet man immer mehr Hinweise dazu, dass die beiden so 2014 rum was am Laufen hatten Und sie, also ich glaube, viele Leute kennen das, wenn man so nicht so wirklich eine Beziehung mit jemandem hatte, aber den halt sehr, sehr lange sehr, sehr toll fand und der einen nie so richtig losgelassen hat. Und dieser Eindruck...
Ein Flirt, eine Affäre, ein
so nix,
ein Hot Boy Summer.
Nichts Halbes und nichts Ganzes. Halt, man fand den irgendwie toll, es lief sowas und man dachte sich so, oh mein Gott, es wäre perfekt. Und wir passen ja so gut zueinander und alle sagen, wir passen so gut zueinander, aber irgendwer ist nicht bereit für eine Beziehung oder es ist einfach der falsche Zeitpunkt. Und dann denkt man sich Monate, Jahre, Jahrzehnte lang, ja, was wäre gewesen, wenn? So, man konnte das nie so rausfinden, wie es denn gewesen wäre, wenn es zu einer Beziehung gekommen wäre. Und dann hat man das ständig so im Hinterkopf. Mhm. Und auch ein großes Thema auf diesem Album ist dann, dass sie eben mit dann diesem Joe Alwyn, dass diese Beziehung halt auseinanderging aus eben jenen Gründen. Und sie halt dann, also eines der ersten Dinge, die sie halt dann getan hat, war dann eben wahrscheinlich, also ist meine Interpretation von dem Ganzen, Matty Healy anzurufen. Oder er hat sie angerufen, man weiß es nicht. Aber es gibt zum Beispiel den Song, der heißt Fresh Out the Slammer, also frisch aus dem Knast raus. Und die Textzeile geht quasi Fresh Out the Slammer, I know who my first call would be to. Also es ist sehr, also Gefängnis-Theme ist auch großes Thema in dem Album oder auch der Song Guilty as Sin, wo sie auch so ein bisschen überlegt oder so ein bisschen erzählt, warum, so wenn das alles nur in ihrem Kopf passiert während dieser Beziehung, warum ist sie dann trotzdem schuldig? Also sie fühlt sich schlecht, dass sie in dieser Beziehung an jemand anderen denkt.
Irgendwie deckt sich das mit dem, was ich letztes Mal gesagt habe, was so mein erster Eindruck nach dem kompletten Durchhören war, mein allererster Eindruck so, klingt so, als hätte sie es sehr für sich geschrieben. Also ja. Also es klingt auch immer irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, theoretisiert, weil wahrscheinlich schreibt man alles für sich oder halt gar nichts oder wie auch immer. Aber es klingt so, als hätte sie in dem Fall wirklich so das, was ich gerade hören muss.
Es ist so ein bisschen Trauma-Dumping, also
ja,
bisschen
ja.
So, okay, hey, hier ist alles, was mich die letzten Jahre so belastet hat. Also es ist sehr unfassbar persönlich. Also alle ihre Alben leben davon, dass sie sehr persönlich sind, aber das ist nochmal so eine Schippe drauf gefühlt.
Ja, ich weiß auch gar nicht, persönlich weiß ich gar nicht, ob ich das so meine.
Du meintest auch so gesettelt, dass es so gesettelt wirkt. Also so
sie wirkt
sich selbst im Reinen.
Ja, genau, sie wirkt so at peace mit sich und so, jetzt habe ich es raus. Ich verstehe, was los war, habe den Fehler gemacht, mache ich nicht mehr mäßig.
Ja.
Und das, so wirkt es nach dem ersten Anhören. Also sehr das ist das total falsche Wort dafür. Aber so ein bisschen kühl fast. Also nicht so emotional im Sinne von, ich schreibe einen Revenge-Song und ich bin total aufgelöst und ich bin am Boden zerstört mäßig, sondern so analytisch. So, trifft es analytisch?
Ja, analytisch. Und es ist so, hey, das ist das, was ich jetzt fühle und ich erzähle euch das und mir ist es scheißegal, was ihr davon haltet.
Ja, genau.
Ja. Ja. Und das hat sie auch, also es gibt einen Song, But Daddy, I Love Him. Ist übrigens auch eine Anspielung auf den Film Ariel, wo Ariel ja zu ihrem, wo sie ja quasi von ihrem Vater gesagt bekommt, sie darf nicht zur Menschenwelt und die sind alle böse. Und sie sagt aber dann so, But Daddy, I Love Him. Und das ist auch wieder so ein Thema. Kurz zu Matty Healy. Matty Healy ist, wie gesagt, der Frontsänger von The 1975. The 1975 ist eine Band, die sehr gern schockiert. Es ist eine Indie-Band, die aber sehr viele Songs hat, wo sie gesellschaftliche Entwicklungen kritisiert, wo sie Rassismus kritisiert, Kapitalismuskritik übt. Also viele solcher Sachen. Und keine Ahnung, gibt es halt bei den Konzerten, steht zum Beispiel Matty Healy auf der Bühne und isst ein rohes Steak verarscht Kanye West, der ja quasi als Rassist bekannt ist, mehr oder weniger, und deutet halt einen Hitlergruß an. Also solche Sachen passieren halt auf der Bühne. Und wenn man sich aber mit den Songs beschäftigt, dann versteht man halt, dass das alles quasi die Kritik an dieser Sache ist. Und das wird halt immer wieder, also ich habe wirklich versucht, diese Kontroverse über Matty Healy zu verstehen. Und ja, es gibt bestimmt problematische Aussagen, zum Beispiel über Ice Spice, die Rapperin, wo in einem Podcast über sie rassistisch gesprochen wird, so quasi, ja, die sieht ja eher aus wie eine Inuit, hahaha, und er hat halt mitgelacht und für das wurde dann quasi so halb gecancelt. Und so Sachen sind halt passiert, aber jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, furchtbar schlimm, der Mensch gehört sofort an den Pranger gestellt. Also,
ich muss gestehen, ich weiß von der Band nichts und auch von ihm nichts und ich finde die Band, alles, was ich so mal nebenbei gehört habe, okay. Und das war es aber auch zu der Band.
Ja, übrigens der Produzent, der jetzt die letzten Alben produziert hat von The 1975, ist auch Jack Antonoff, also auch der Produzent von Taylor Swift und guter Freund von Taylor Swift. Und ich muss auch sagen, das neue Album hört sich sehr 1975-y an, vom Vibe her. Also mehr so Indie-Pop.
Was haben wir letztes Mal ja auch schon besprochen, was ich in keinster Weise schlimm oder verwerflich oder verwunderlich finde, weil wenn du einen Producer hast, dann hat der eine bestimmte Sprache, einen bestimmten Stil in irgendeiner Form.
Und ich glaube, Taylor Swift wäre die Letzte, die dann sagt, ich behalte meinen Produzenten, weil ich den jetzt schon die ganze Zeit hatte und weil wir befreundet sind und lass aber meine Musik drunter leiden. Also ich glaube, das würde sie nicht tun, wenn sie nicht genau dieses Ergebnis haben hätte wollen. Also das wird ihr ja auch ein bisschen vorgeworfen.
Man weiß, oder weiß ich ja jetzt auch nicht, ob das ein Producer ist, der seine Finger davon lässt und quasi einfach nur handwerkermäßig das Album produziert. Oder so einer ist wie, keine Ahnung, so ein Rick Rubin-Typ, der einfach auf der Couch liegt und halt da ist und nur eingreift, wenn er gebraucht wird. Oder ob es halt ein Producer ist, der mit in den kreativen Prozess eingreift. So.
Ja, also Jack Antonoff ist schon gern nah dabei. Übrigens, Fun Fact, Jack Antonoff war auch mal Teil der Band Fun. Kennst du die noch?
Nee.
Tonight, we are young.
Okay, den Song kenne ich. Mir war nicht klar, dass das eine Band ist tatsächlich, die das singt. Ich dachte, das sind so 5 Casting-Menschen halt.
Okay, ja, nee, so. Also da war damals Jack Antonoff auch dabei. Aber genug zu dem Thema. Mhm. Also ich will auch gar nicht mich so sehr zu der Kritik äußern, dass jeder Song sich gleich anhört, weil auf einem Album hören sich meistens auf das erste Mal anhören alle Songs ähnlich an.
Dazu, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, ich finde, das ist eine wichtige Aussage. Ich finde auch, dass das keine zulässige Kritik ist, weil man ja einen Künstler oder eine Band unter Umständen auch genau wegen des einheitlichen Sounds hört. Also ich glaube, ich habe es letztes Mal schon als Beispiel angeführt, die Band Slayer, die seit Mitte der 80er den gleichen Song schreibt, den einen Song, den sie haben. Und gerade dadurch haben sie so ein Markenzeichen, Wiedererkennungswert, Fanbase und man hört es ja, weil man die Band hören will. Wenn die plötzlich anfangen würden, Reggae zu machen, dann hört es keine Sau mehr oder man macht sich lustig drüber.
Ja, damals wurde ihr das ja vorgeworfen, als sie dann erst von Country zu Pop, dann von Pop zu dieser Hip-Hop-Trap diesen Übergang hatte und dann irgendwie die Indie-Folk-Richtung für 2 Alben eingeschlagen hat. Da wurde ihr auch vorgeworfen, dass sie jetzt so quasi alles über den Haufen wirft und jetzt wird ihr vorgehalten, dass sich das Album zu sehr wie das letzte Album anhört, was halt irgendwie
aber
komplett
dazu,
nicht stimmt.
Vielleicht ist das auch so ein Punkt. Vielleicht habe ich den Eindruck, sie hat ihren Stil mehr gefunden auf dem Album, weil es so eine Mischung aus, es ist schon noch so ein bisschen folky, mäßig,
genau,
so?
Also liegt auch daran, weil der Produzent, also das neue Album hat 2 Produzenten, Jack Antonoff und Aaron Dessner. Und Aaron Dessner war, also die beiden waren auch maßgeblich bei Folklore und Evermore beteiligt. Genau, Aaron Dessner übrigens auch Teil der Band The National, wer die kennt, die machen halt auch mehr so Indie.
An dieser Stelle kurz merken, ich bin sofort wieder da.
Was tust du?
Sorry.
So.
Aber jemand ist ein Schüsselchen und hat sich ausgesperrt.
Oh. Ja, das Gute ist, ich konnte mich jetzt auch wieder ein bisschen sammeln. Ich wollte ja eigentlich gerade über den Song Bad Daddy, I Love Him sprechen. wo sie ein bisschen das verarbeitet, dass eben dann letztes Jahr, als diese Beziehung mit Matty Healy dann so öffentlich wurde, tatsächlich eine Petition gestartet wurde von Swifties, dass sie Schluss machen soll.
Ja, wo fängt man da an? Also zum einen völligst übergriffig und es geht die Fans einen Scheißdreck an, was du in deinem Privatleben machst. Andererseits, wenn du so ein riesen Superstar bist und dein und eine öffentliche Persona hast, musst du so ein bisschen damit rechnen, dass Leute über deine Beziehungen spekulieren.
Klar.
Vielleicht auch in gewisser Weise so einen Außenblick haben, den du selber in der Situation noch nicht hast. Also vielleicht sogar eine vernünftige Meinung haben können in dem Bereich.
Klar, aber in dem Fall ist es ja wahrscheinlich so, dass sie einfach 10 Jahre lang diesen Typen so toll fand und dann quasi den endlich hat und dann sagt ihr jeder, sie darf das jetzt nicht. Und ich finde es auch so, also ich habe jetzt ein paar Textzeilen aus dem einen Song, wo sie dann singt so: Sarah's and Hannah's in their Sunday best, clutching their pearls, sighing, what a mess. Also so dieses, diese Girls, die sich dann treffen und sagen so, oh mein Gott, wie kann man das nur machen? Also so dieses Gossip hintenrum. Dann auch die Zeile: to hire a horse for a simple girl to rise above it, they slammed the door on my whole world, the one thing that I wanted. Also, dass die halt auf so einem hohen Ross sitzen, als wären die halt perfekt und quasi mehr oder weniger die Tür zugeschlagen haben vor der einen Sache, die sie halt die ganze Zeit jetzt haben wollte.
Ja, wobei da, glaube ich, einen bestimmten Typ, also die Gossip-Girls halt, also die gossipigen Fans, die sich halt dann auf solche Dinge fokussieren, anspricht. Ja. Also, verstehe die Kritik dran total. Ich weiß nicht, ob man das dann in ihrer Lage eigentlich mehr weg ignorieren muss.
Keine Ahnung. Einen Song drüber schreiben.
Oder einen Song drüber schreiben. Was ich noch sagen wollte zum Stilwechsel von ihr, finde ich, nachdem ich irgendwann verstanden habe, da gibt es doch diesen Interviewfetzen mit ihr, wo sie aufzählt, so was ihr vorgeworfen wird und wie sie darauf reagiert hat. Wo sie erklärt, die Leute haben mir vorgeworfen, ich date zu viel, also habe ich das und das gemacht. Die Leute haben mir vorgeworfen, dass ich zu poppig bin, deshalb habe ich das und das gemacht so. Und ich finde, wenn man das einmal verstanden hat, dann versteht man ihre Stilwechsel von den Alben mehr. Also warum sie von Country zu poppig und dann von poppig zu, warum irgendwann dann das Reputation oder, also was ich damit sagen will, ist, ihre Stilwechsel ergeben Sinn in ihrer kompletten Storyline.
Ja, hat aber auch eine Linie, also
Oder auch das Shake It Off zum Beispiel so ein super cheesy Pop-Song ist, hat ja eigentlich einen Ironiegrund. Also er funktioniert auf einer Meta-Ebene, der Song. Ja. Und das sieht man dann auch anhand von Alben und dem Sound eines Albums, finde ich.
Ja, und auch gleichzeitig geht es ja auch bei Shake It Off drum, dass Leute ihr halt vorwerfen, dass sie nicht tanzen kann, dass sie zu viel datet. Und die Leute aber nicht sehen, dass sie halt versucht, irgendwie die Liebe zu finden oder dass sie halt nie, also, but I never miss a beat. Also, so sie sagt halt immer das, was die Leute ihr vorwerfen und sagt aber so, ja, hey, aber dafür kann ich das und das. Also, Shake It Off ist tatsächlich nicht so dieser sinnlose, stumpfe Popsong,
was man oft meint. Deswegen funktioniert die Musikebene so auf einer Ironie. Grundlage. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz witzig und das steht ihr auch gut, finde ich, wenn sie so ein bisschen so clever ist.
Ja, ist sie eigentlich übrigens auch bei Blank Space. Also das ist ja auch ein Song, den ich lang gar nicht mochte. Und bei Blank Space geht es ja auch darum,
über ihr Date Life halt, und so.
Da geht es ja darum, dass ihr immer vorgeworfen wurde, dass sie zu viel datet und dass sie keinen Mann halten kann. Und sie wurde von den Medien halt so gezeichnet, als wäre sie so eine männerfressende Furie, die so irgendwie durch das Leben wütet. Und sie hat dann mal in einem Interview gesagt so, ja, und sie fand diese Person total spannend, die diese Medien da gezeichnet haben. Und dann hat sie sich gedacht, ja gut, dann wird sie das halt jetzt für diesen Song auch genau. In dem Musikvideo.
Und genau die Herangehensweise mag ich von ihr total gerne, weil ich finde, das kann sie am besten. So dieses, ich glaube auch so ein Stück weit das, was Eminem lange gemacht hat. So, wenn ihr mich so und so seht, dann bin ich das einfach mal.
Ja, genau.
Und das kann sie auf eine sehr clevere, ironische oder selbstironische Art und Weise irgendwie.
Ja, ist übrigens auch ein Song auf dem neuen Album Who's Afraid of Little Old Me? You should be. Also diese Zeile im Refrain auch sehr, 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 sehr schön. Und ja, genau, also diese Motive finden sich natürlich in dem Album auch wieder sehr stark wieder. Und weil wir vorhin von Fortnite gesprochen haben, da gibt es auch ganz, also generell im ganzen Album und auch im Marketing gibt es natürlich auch ganz viele Anspielungen auf Dead Poets Society, also auf den Club der Toten Dichter.
Ja, den ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe.
Ich mag den Film sehr gerne. Ich mag Robin Williams einfach total gerne in dieser Rolle. Und Ethan Hawke und Josh Charles, die zwei Hauptrollen in dem Film gespielt haben, spielen auch im Fortnite-Musikvideo mit. Und jetzt kommt was dir wieder gefallen wird. Der Film, also in dem Film gibt es eine Szene, in Fortnite, im Musikvideo gibt es eine Szene, wo sie quasi so an so eine Liege gefesselt ist und so ein, wie bei Frankensteins Monster, halt so Schrauben im Kopf hat quasi.
Ja.
Und das ist quasi eine Anspielung auf den Film Frankensteins Braut, der Premiere hatte am 19.04.1935.
Ja.
Also 19.04. kam auch das Album raus. Das ist quasi 89 Jahre vor dem Release von The Torture Policy Department. 1989, ihr Geburtsjahr.
Ja. Ich finde es crazy, dass man, weil meistens, wenn in irgendwelchen Verschwörungstheorien so Zahlengewirrwarr auftaucht, dann ist das von vornherein Bullshit. Und ich finde es super lustig, dass sie die Zahlen von auch so unfassbar weit herholt, und dass man bei ihr sagen kann, ja, wenn dann die 89 auftaucht, dann ist das gewollt so. Also ich finde es witzig, dass sie auch so diese Numerology-Verschwörungsquatsch richtig ausspielt. Finde ich witzig.
Ja.
By the way, weil du gerade so einzelne Textzeilen rausgegriffen hast, seit der letzten Folge ist Folgendes passiert. Ich habe mich dem Is it Taylor or Is it Shakespeare Quiz auf BuzzFeed gestellt und fand ich sehr, sehr funny. Und habe mir als Folge des Quizzes Ivy angehört.
Oh. Mhm.
Ja. Oh.
Ich liebe den Song.
Ivy ist textlich ganz großes Kino, finde ich.
Ivy ist textlich, also es ist vom Album Evermore. Und lustigerweise wurde Ivy als Soundtrack für die Serie Dickinson über Emily Dickinson verwendet, deren Poesieband ich hier gerade vor mir liegen habe, weil Taylor Swift anscheinend mit ihr verwandt ist. Ich hatte das Buch aber schon vorher, bevor das bekannt wurde, möchte ich zu meiner Verteidigung sagen, weil ich Emily Dickinson als Dichterin, als Poetin sehr, sehr interessant finde.
Und wenn wir jetzt was vom Marketing verstehen würden, dann wäre der Affiliate-Link zu diesem Buch in der Beschreibung.
Ja. ja, genau. Also als Person auch sehr interessant, Emily Dickinson, weil die nie so bekannt war, weil sie als Frau eigentlich nicht schreiben durfte und nichts veröffentlichen durfte in ihrer Zeit. Und
da übrigens wieder, das finde ich, ist auch so ein Thema, das auf dem aktuellen Album von Taylor sehr oft vorkommt. Dieses, hast du ja auch in der letzten Folge obviously schon mal angesprochen. Also nicht in der letzten Folge, sondern in der
verschollenen Folge,
dass man, also das Thema, dass man als Frau so ein bisschen nicht ernst genommen wird, dass die Geschichte wichtige Frauen lieber wegsperrt als, ja, du weißt, was ich meine.
Hab ich auch noch auf meiner Liste. Übrigens, Emily Dickinson ist, glaube ich, 1830 geboren und
Warte, 18 plus 30 ist 48 und oh mein Gott.
Und die Quersumme ist 12 und plus 1 ist dann 13. ja, auf jeden Fall ist, glaube ich, 1830 geboren. Und es gibt eine sehr kontroverse Textzeile in einem der neuen Songs, wo sie quasi singt oder wo sie quasi erzählt, dass sie mit jemandem darüber gesprochen hat oder dass so der Insider war zwischen ihr und jemandem, dass man halt sich immer so eine Zeit ausdenkt, in der man gern lieber leben würde. Und dann so, haha, das wäre doch toll in den 1830s, also in den 1830er Jahren, und aber ohne die Rassisten. Und diese eine Zeile wurde halt jetzt schon so von so vielen auseinandergenommen, weil, oh mein Gott, wie kann sie das sagen? Und haha, sie ist halt auch nur eine white Girl, dass sich da so irgendwie mit zu wenig Respekt darüber äußert. Und direkt in der nächsten Passage in diesem Song, direkt in der nächsten Zeile, sagt sie halt dann so, Nostalgia is a mind trick, also Nostalgie ist halt immer so was Schwieriges, weil man sagt immer, früher war alles besser, und geht halt dann darauf ein, dass halt eben in diesen 1830 Jahren nicht alles toll wäre, weil wahrscheinlich hätten sie das auch total doof gefunden.
Ich verstehe auch die Kritik an der Zeile nicht, weil sie ja denn sogar in der Zeile den Without the Racism noch, also Without the Racist oder was auch immer die Zeile ist, sie sagt es ja sogar.
Ja, also, aber da kann man sich halt auch wieder schön dran aufhängen, und man kann sie halt wieder für was kritisieren, was überhaupt nicht schlimm ist. Generell habe ich letztens auch schon erzählt, ich finde es ganz, ganz furchtbar. Ich habe noch nie so viele Hassvideos über eine Person gesehen, wie jetzt die letzten Wochen über Taylor Swift, und jeder kommt jetzt daher mit, oh mein Gott, bin ich die Einzige, die dieses Album oder die Taylor Swift scheiße findet? Ich bin so, oh, nein, bist du sicher nicht, aber ganz ehrlich, warum habe ich das Bedürfnis, diese Kackmeinung immer überall kundzutun? Lass doch Leute ihren Spaß haben. Die tut dir doch nichts. Aber
so,
ich glaube,
so sind wir, mit dem Thema sind wir letztes Mal dann ins nörgelnde Boomer Thema ja, eingestiegen, stimmt. Weil dazu kann man halt, glaube ich, sagen, naja, lass es doch gut sein, die springen alle auf diesen Hype-Train gerade auf, und du kannst halt entweder Reichweite bekommen und dir ergaunern, wie zum Beispiel Machine Gun Kelly mit, oh, Taylor Swift ist ja so toll, natürlich lege ich mich nicht damit an, oder halt mit, Leute, Taylor Swift, echt scheiße, oder? Und das funktioniert halt genauso, und aktuell, du springst halt so auf irgendeine Welle auf, und es gab keine größere Welle in der Popkultur in den letzten Jahren als das Taylor Swift-Album.
Ja, ich stelle das Thema jetzt noch hinten an, weil dazu habe ich tatsächlich noch was nicht Taylor Swift-related ist, also bleiben Sie dran. genau. Zudem, wo waren wir stehen geblieben? Genau, also Anspielung im Song Fortnite. Und was du jetzt meintest, auch mit dieser Thematik, dass Frauen oft vor allem in der Musikwelt nicht so ernst genommen werden. Weil es ist ja schon so ein bisschen, dass man sagt, ja, Musik, die Männer machen, das ist so Musik für alle, aber Musik, die Frauen machen, ist halt Musik für die Girls. Also es ist ja schon immer noch so ein bisschen so.
Kann ich dir auch, glaube ich, kann man generell sehr schön analysieren, warum dieser Glaube oder warum diese Meinung so vorherrscht. Und das ist eine ganz doofe Zwickmühle der Musikindustrie, glaube ich. Weil die Musikindustrie in der Vergangenheit immer so die Popsternchen-Mädels gepusht hat, die weder ihre eigenen Songs schreiben halt und halt einfach gut aussehen. Und im Gegensatz dazu waren halt immer die coolen Bands, die von den Clubs sich hochgespielt haben. Und deswegen gibt es dieses Mann-Frau, diese komische Sichtweise, die eigentlich nur von der Industrie selber so ein bisschen gezüchtet wurde.
Wahrscheinlich, ja. Ja. Aber dann gibt es natürlich wieder ganz, ganz tolle Songwriterinnen, wie zum Beispiel Joni Mitchell oder Patti Smith, die halt, glaube ich, wahrscheinlich zu der Zeit auch so ein bisschen die Kritik abbekommen haben, aber mittlerweile halt als so, ich meine, Patti Smith ist als die Godmother, also die Patin des Punk, bekannt.
Ja, auch Joan Jett und
Pat Benatar
Pat Benatar und Ach Gott.
Übrigens auch Stevie Nicks, die auch eine Rolle Stevie beim neuen Taylor Swift-Album spielt.
Dingenskirchen, wie heißt es denn? Susi nee, Quattro, auch ein schönes Beispiel. Nein, meine ich nicht. Fällt mir nicht ein. Denke ich drüber nach. Go on.
Tina Turner.
Nein. Egal.
Okay, vielleicht fällt sie noch ein. Ja, ja. Genau. Thema Stevie Nicks kommt auch in dem Song vor, von dem ich jetzt gerade erzählen wollte, weil du auch meintest, eben mit Musikbranche, bla bla bla. Es gibt einen Song auf dem Album, der heißt Clara Bow. Und Clara Bow war eine Schauspielerin, die hauptsächlich Stummfilme erst gemacht hat und dann halt auch in die vertonten Filme eingestiegen ist. Es war so in den 20er Jahren und das war so eins der ersten Sexsymbole. Also man munkelt auch, dass sie das Vorbild für die Cartoonfigur Betty Boop war, wer die kennt. Sie schaut ein bisschen so aus. Und ganz interessant, auch für die Film-Nerds, sie war das erste It-Girl, weil sie in dem Film It von 1927 mitgespielt hat. Und dann quasi, da war sie, glaube ich, eine Verkäuferin, die irgendwie ihren Chef verführen wollte. Und der Film hieß It und dann wurde sie das It-Girl genannt und daher kommt dieser Begriff.
Das gewisse Etwas ist ein US-amerikanischer Stummfilm unter Regie von Clarence G. Badger. Clara Bow spielt die Titelrolle. Noch nie gehört. Interesting.
Ja, total interessant. Und Clara Bow wurde dann damals relativ, dann, also durch diesen Film und noch einen weiteren, wurde sie relativ schnell bekannt. Also schoss so ein bisschen durch die Decke damals. Und dann passierte es aber, dass so, also sie war auch dafür bekannt, dass sie halt sehr gern mal einen über den Durst trinkt, ne? Und gern halt tanzen geht und feiert und damals zu der Zeit herrschte in den USA Prohibition, also da durfte man ja das eigentlich auch gar nicht. Und dann ist es anscheinend passiert, dass sie von ihrer ehemaligen Sekretärin beklaut wurde, die quasi ganz viele wichtige Unterlagen von ihr geklaut hat. Und bei dem Prozess, also dann zum Prozess kam, wo sie eigentlich im Recht gewesen wäre, haben die dann diese ganzen Papiere, sie und also diese Sekretärin und ihr Anwalt haben diese Papiere dann offengelegt und dann kam halt das auch raus, so Rechnungen, die dann annulliert wurden von irgendwelchen Bars, wo sie Alkohol getrunken hat und habe halt einfach, weil sie eine Schauspielerin war, halt diese Rechnungen dann auch nicht bezahlen musste oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall wurde das dann in diesem Prozess gegen sie verwendet und sie hat sich dann selber in ein Sanatorium einweisen lassen. Und so wurde das dann, ist es dann leider auch passiert, dass sie halt ihre Karriere natürlich abgebrochen hat und in der Filmindustrie natürlich nie mehr ernst genommen wurde. Und das wird so ein bisschen, also aus dem Song raus interpretiert, dass so ein bisschen Anspielung ist auf ihre Zeit, als sie dann Reputation veröffentlicht hat. Es war ja auf dieses Kanye West-Drama hin, wo Kanye West ja quasi diesen Telefoncall gefälscht hat, auf wenige Minuten gekürzt hat.
Lest es nach, es ist ein komplexes Thema. Ja,
auf jeden Fall hat angeblich Taylor Swift gesagt, natürlich darfst du eine nackte Wachsfigur in deinem Musikvideo zeigen, wo du sagst, I made that bitch famous, fuck Taylor Swift. So, das ist so die Kurzversion davon. Und diese Aktion hätte eben dann Taylor damals fast die Karriere gekostet, weil sie nicht mehr ernst genommen wurde, weil sie als Lügnerin hingestellt wurde, etc. pp. Aber jetzt kommt's. Clara Bow hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Und der ist an der Ecke Sunset Boulevard und Vine Street. Und wer den Song vom Reputation-Album Gorgeous schon mal genau angehört hat, da singt sie Whiskey on Ice, Sunset and Vine. Also der Song ist quasi 2017.
Und sowas liebe ich ja. Weil, also das ist halt so ein, ich finde es so geil, dass man bei ihr so Discoveries machen kann. Also
ja,
so,
ich liebe es.
Du kannst dich mit den Texten auseinandersetzen, du lernst über Clara Bow, du lernst über was weiß ich was alles und dann lernst du auch so Schnitzeljagd-mäßig, so Treasure Hunt irgendwie und das ist total geil.
Total und du hast einfach diese kleinen, klitzekleinen Details und ich liebe sowas einfach und im Verlauf des Songs das kommt dann auch noch Stevie Nicks vor zum Beispiel, die übrigens auch ein Gedicht für das Album geschrieben hat, das quasi im, also wenn man die CD rausnimmt, dahinter ist dieses Gedicht von Stevie Nicks drin Und in dem Song singt sie halt quasi You look like Clara Bow. In der zweiten Strophe singt sie dann You look like Stevie Nicks. Und in der, also nach der Bridge eigentlich, singt sie You look like Taylor Swift. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie so ein Dialog aufgebaut, wo es ein bisschen darum geht, also sie sagt zu dem Song, sie hat halt immer die Erfahrung gemacht, dass wenn sie zu irgendwelchen Leuten hingegangen ist und gesagt hat so, hey, ich bin die und die, ich würde gerne das und das machen, dass sie halt immer mit irgendwelchen anderen Frauen verglichen worden ist und dann aber gesagt, und dann wurde aber in demselben Atemzug irgendwas extrem Negatives über diese andere Frau gesagt. Und dass das eigentlich so, also klar, das hatten wir letztens auch schon das Thema, dass ja, natürlich alle Künstler miteinander verglichen werden.
Ich steige auch gar nicht so tief wie letztes Mal in diese Frage ein, weil ich finde, das ist ein zu interessanter Diskussionspunkt. Und ich glaube, das müsste man wirklich mal, also entweder mal so stehen lassen und einfach so akzeptieren oder halt wirklich mal komplett auseinandernehmen, weil ich habe da noch lange drüber nachgedacht. Ich glaube, der Unterschied ist, dass man, wenn man Männer oder männliche Künstler, männliche Athleten miteinander vergleicht, ist es in der Tendenz immer der Vorhergehende, der quasi so hochgehalten wird und so fantastisch wie der und der wird niemand mehr mäßig.
Der Goat.
Der Goat, genau. Mhm. Und bei weiblichen Athleten oder Künstlerinnen wird es immer so ein, ist es tendenziell immer andersrum erzählt. Da ist das Alte dann immer vergessen und das Neue ist besser.
Ja, ist übrigens auch in dem Song drin, also wo sie dann auch singt, so quasi Beauty is a beast on all fours. Also wo es ein bisschen in der Bridge drum geht, dass bei Frauen natürlich auch immer eine Rolle spielt, dass wenn du alt bist, dass du dann eigentlich raus bist, weil dann bist du ja nicht mehr schön und jung und frisch. Hm. Spielt bei Männern auch immer nicht so die Rolle, wenn die älter werden. Und genau, also das ist auch so in dem Song ein bisschen verarbeitet. Und ich finde es auch mega, mega interessant. Eben alles in diesem Clara Bow Song.
Und eben so über so Kleinigkeiten dann über Clara Bow lernen, über den Film ja. It, den ich mir bestimmt irgendwann mal reinziehen werde. Mhm. Und über so diese versteckten Hinweise, so Sunset and Wine, also so eigentlich wie ein wie heißt der Nicolas Cage-Film? Das Vermächtnis der Tempelritter.
Ja.
Also so. Mhm. Versteckte Hinweise in irgendwelchen ja. Unterlagen und so. Finde ich ganz grandios.
Total. Und es gibt noch so viele andere Sachen. Also
ja, wir hatten schon mal in einer ganz alten Folge die Band Tool mit Taylor Swift verglichen. Ja. Und da ist es ja auch so, dass eigentlich so in da gibt es ganz viele Zahlenverschwörungen und irgendwie die Anfangsbuchstaben jeder Textzeile ergeben ein Wort und der eine Text referenziert irgendein Buch und in dem Buch reimt sich dann jedes fünfte Wort auf was im Text und irgendwie so ein Zeugs. Und ich finde es total clever, weil irgendwie so, man könnte es auch nicht machen.
Aber man tut es halt, ja, weil es geil ist.
Ja.
Und weil die Fans irgendwie Freude dran haben.
Ja.
Und dazu, also was ich auch immer total toll finde, einfach weil ich es persönlich schön finde, ich liebe ja griechische Mythologie. Mhm. Und ein Song auf dem Album, ich glaube, es ist der, keine Ahnung, 28. oder so, heißt Cassandra. Und die Thematik, also diese Kanye West, Kim Kardashian-Thematik wird ja eben unter anderem auch bei Thank You, Amy aufgegriffen in dem mhm. Song. Und bei dem der Titel heißt Thank You, Amy und die Buchstaben K, also Thank, und dann bei Amy das I und das M sind groß geschrieben, also das ergibt quasi das Wort Kim. Kim Kardashian, da geht es halt so drum, eben auch um diese Thematik, dass sie von denen halt so quasi fast aus ihrer Karriere raus gemobbt worden wäre, 2016 damals. Und auch
finde ich es halt so witzig, dass sie sich jetzt Kanye einfach dreimal kaufen könnte, wenn sie möchte.
Ja. Und auch übrigens Thank You Amy, also viele kennen vielleicht von Britney Spears den Song If You Seek Amy, also wenn du Amy suchst, eigentlich wörtlich übersetzt, aber wenn du halt das schnell sagst, F-U-C-K me, also buchstabierst du eigentlich fuck, also F-U-C-K me, If You Seek Amy.
Ah.
Ja, also da kommt auch schon eine Amy vor in so einem Wortspiel, finde ich auch eine tolle Referenz. Und auch im Song Cassandra geht es um, glaube ich, um Kim Kardashian, weil, ich weiß nicht, bist du bewandert mit der Cassandra-Story?
Die Cassandra-Story, ja. Weil ich, oh Gott, klingt das jetzt gleich überheblich und schrecklich, aber ich sehe da auf mich in dieser Rolle.
Ach, wie, hast du auch davor gewarnt, dass Troja untergehen wird und dann wurde dir nicht geglaubt?
Ich habe oft Vorahnungen, die mir nicht geglaubt werden. Und ich bin oft in der Rolle dann so, wo man sagen könnte, I told you so, aber das mache ich dann natürlich nicht, weil...
Okay. Ja, dann, liebe Cassandra...
Ich habe für meine Band mal einen Song geschrieben, der was mit Cassandra zu tun hatte. Der ist aber unreleased. Den Song gab es mal, aber den ist unreleased.
Den hätten wir in unsere Playlist packen können.
Cassandra's Curse hieß der.
Nice.
War ein guter Text.
Ja, und ich finde alles... Ja, vielleicht kannst du den ja nochmal remastern oder so oder irgendwie anders.
Der ist lost. Keine Ahnung.
Okay. Ja. Genau, also Cassandra wurde vom Weissagungsgott Apollo begehrt, aber sie hat ihn halt nicht wollen und dann hat er sie verflucht mit der Gabe der Weissagung, aber gleichzeitig auch mit dem Fluch quasi, dass ihr keiner geglaubt hat. Mhm. Das war so das Ding. Sie hat quasi immer gesagt, so hey, das und das wird passieren und keiner hat ihr geglaubt, sondern ist es passiert und dann wurde sie als Hexe dargestellt, weil sie das wusste, so quasi. Und sie hat auch gesagt, dass Troja untergehen wird und wurde ja auch nicht geglaubt und ich glaube, danach ist sie dann irgendwie geköpft worden oder so, oder?
Cassandra wird verbannt auf eine...
Sie wird verbannt auf eine Insel. Ja.
Und dann da...
Genau, dann passiert dann irgendwas mit Artemis. Die ist ja quasi die Schwester von Apollo.
Sie taucht auch in irgendeiner so eine komische, so ein Spin-off von der Odyssee.
Das ist so ein Spin-off.
Ja. Es gibt so ein Spin-off. Ist ein anderer Autor, ist nicht Homer, sondern ist ein anderer, der aber auch in der Zeit gelebt hat und geschrieben hat und bla bla. Und auf jeden Fall gibt es da so eine Art Parallelstory zur Odyssee, wo es auch darum geht, dass jemand irgendwie lost ist und der kommt dann auf die Cassandra-Insel und die sagt ihm dann, was mit ihm passieren wird. Also so ein weird Spin-off-Ding-Story gibt's. Aber frag mich nicht, woher ich das weiß und frag mich nicht, wie es heißt. I don't know. Ganz random irgendwo ganz weit hinten abgespeichert.
Ach, schön. Ja, ich muss mich damit mal wieder mehr auseinandersetzen. Auf jeden Fall.
Warum eigentlich griechische Mythologie und nicht römische?
Ich weiß nicht. Ich fand die griechische irgendwie... Ja, ganz ehrlich, also Griechenland, dann kamen die Römer. Hallo, wir sind jetzt da. Wir nehmen jetzt eure Götter. Ciao. Also irgendwie...
Ja gut, aber die haben halt Pizza.
Ja, aber die Griechen haben Oliven. Tzatziki.
Ja, schon, aber Oliven alleine bringen dir nichts. Du brauchst ja erst das Olivenöl, das du auf die Pasta machst, damit dir das Olivenöl was bringt.
Ja, aber irgendwie fand ich die Griechen immer sympathischer, weiß ich nicht, als die Römer. Ja. Also zumindest in der Antike. Zumindest in der Antike. Hallo, die Römer haben Jesus gekillt, Mensch.
Cool.
Boah, übrigens auch. Ach, ich liebe es, ich liebe es. Also die Personen, bei denen Taylor Swift jetzt richtig unten durch sind, sind so diese konservativen Christen in den USA.
Das ist eine verrückte Scheiße, was da abgeht. Ich meine, die sind immer schon bescheuert. Aber dass man jetzt wirklich so komplette, wie heißt denn das? Ich wollte gerade Vorlesung sagen. Wie heißt denn das, wenn ein Pastor eine Vorlesung hat? Eine Messe?
Predigt.
Predigt. Darüber abhält, dass Taylor Swift den Antichristen gebären wird und wow. Wow.
Ja. Ja, und also sie hat schon auch eben ja durch dieses Thema Ehe oder Tod, Beerdigung, hat sie halt natürlich auch viele so Religions-Themes in diesem Album drin, wo sie halt zum Beispiel bei Guilty as Sin, also erstmal schon hier die Sünde, oder dann auch so singt so, ja, I choose you and me religiously, oder but if I roll the stone away, they gonna crucify me anyway. Also das sind halt, klar, hat es mit Religion zu tun, aber es ist halt sinnbildlich für irgendwas und es ist halt Poesie, ne?
Naja.
Das ist sie nicht die Erste, die diese Bilder verwendet.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also es ist ja die Story immer noch. Die Bibel-Story und Wiederauferstehungs-Story ist halt die Story in der Hinsicht. Also,
ja.
You know?
You know?
You know? The more you know.
You know. The more you know. Ja, genau. Übrigens kurz noch der Schluss zu der Cassandra-Story.
Ah ja, ja klar.
Genau, also sie singt quasi, they killed Cassandra first, because she feared the worst. Und dann geht sie halt auch wieder auf diese Kanye-Thematik ein, wo sie ja allen gesagt hat, hey, das stimmt nicht, dass ich das gesagt habe. Aber trotzdem wurde sie halt quasi gecancelt und nicht Kanye West und Kim Kardashian. Und es hat ihr keiner geglaubt. Und 2020 kam er dann raus, dass es doch gestimmt hat, also dass ihre Version gestimmt hat. Aber genau, das war dann eben wurscht. Aber genau, also das ist ja nur so der Schluss zur Cassandra.
Ich überlege gerade, wie die Cassandra-Story geht, weil sie wird irgendwann auf eine Insel verbannt.
Ja, genau.
Und dann wird aber sie wahrscheinlich, wenn
so im Athene-Tempel vergewaltigt.
Ja, und wenn alle anderen rausfinden, oh, die hatte ja doch recht, dann fahren sie doch mal hin und köpfen sie? I don't know.
Das finden wir noch, das finden wir noch raus. Warte mal kurz, vielleicht.
Ja, nee, das, also Wikipedia weiß das schon, das können ja alle selber. Ich würde eher sagen, wir callen it quits, weil wir sind bei einer Stunde. Kann man so stehen lassen. Und ich muss nämlich dann schön langsam mal weg, weil heute ist noch der Miami Grand Prix. Und ich will rausfinden, ob Fernando Alonso seinen Aston Martin into a ditch drivet heute.
Das ist übrigens auch eine Textzeile aus einem Taylor Swift-Song, wo ich auch noch nicht weiß, ob er über Fernando Alonso ist.
Ist es über Fernando? Was denkst du? Ja, nein?
Ich weiß nicht. Sie hat immer, aber Autos waren auch schon immer ein großes Thema in ihren Songs.
Aber warum ausgerechnet der Aston Martin?
Keine Ahnung, da beim Song Red ist es ein Maserati.
Maserati, weil passt zu Red wegen italienische Racing-Lackierung und wegen klingt exotisch. Aber Aston Martin würdest du nur dann verwenden, wenn du so High Society British oder James Bond-Anspielung bräuchtest, was sie hier eigentlich nicht braucht in der Textzeile.
High Society British würde aber ja auch schon wieder passen, weil Irwin ist ja Brite, ne?
Ja, aber willst du dann nicht so Rolls Royce into a ditch oder so? Oder Bentley into a ditch? Oder
ja, also wir wissen ja, nichts ist Zufall. Ja. Ich traue sie aber auch zu. Ich meine, die hat es ja letztes Jahr bestimmt auch mitbekommen, dass es gerätselt wurde, dass da irgendwas läuft oder so.
Fernando hat sein komisches TikTok-Dingens, was halt Fernando Alonso ist halt auch so ein bisschen, ja, ist ein Special Character.
Ja.
Also von daher, es bleibt spannend und wir werden rausfinden, ob Fernando heute in Miami seinen Aston Martin in die Ditch fährt.
Ja.
Das Podium wird schwierig bei seinem Startplatz. Wurde ja zum ersten Mal von Lance Stroll ausqualifiziert, was ja auch krass ist, oder?
Crazy. Voll. Hätte ich nie gedacht. Ja. Also,
Also schauen wir mal, was da so und so, ne?
Genau.
Ich wollte nicht sagen, schauen wir mal, was wird, weil die was Zeit wird, ist, ja. Darf man jetzt nicht mehr sagen, glaube ich. Ist jetzt offiziell darf man es nicht mehr sagen.
Jetzt ist es vorbei.
Ja. Jutti.
Übrigens haben wir jetzt sehr viel über Matty Healy gesprochen, aber Joe Alwyn ist ein cooler Typ. Also ganz viele Swifties haten den jetzt, aber er kommt auf dem Album mit zwei Songs davon, glaube ich, oder ein bisschen mehr. Die sind aber beide Track 5 und Track 5 sind immer total wichtig für Taylor. Und der eine Song heißt How Did It End und es ist ein Walzer, also wie so ein Hochzeitstanz quasi. Der Song heißt How Did It End, also wie ist es geendet? Und der ist über Joe Alwyn. Und ich finde es total, ich glaube, es ist ein Zeichen von Respekt, dass sie nicht so krass viele Songs über ihre Beziehung mit ihm geschrieben hat, weil er ja immer das Private eigentlich mehr so wollte. Das nur noch so zum Abschluss. Und damit viel Spaß in Florida. It's one hell of a drug.
Ja, Flowrider. Dankeschön für den Exkurs ins Poesie-Leben der Taylor Swift.
Swiftyland. Ich würde hinfahren.
Ist das ihr nächster Schritt? Also in der unpublished, unreleased Folge habe ich ja gesagt, ihr nächster Schritt ist kein Album, sondern sie macht jetzt noch die Re-Releases, die Taylor's Version von Reputation und Taylor. Und dann kommt ein Murder-Mystery-Film von und mit ihr. Aber vielleicht macht sie auch einfach Swiftyland auf.
Ja.
Wäre auch ein Geschäftsmodell, das funktionieren würde.
Auf jeden Fall. Das ist quasi wie Disneyland,
nur cooler.
Ja.
Ja, deutlich cooler.
Na gut, dann wünsche ich dir ganz viele Späße beim Autos, beim Fahren zuschauen.
Ja.
Und
sehr verehrte HörerInnen, viel Spaß beim Also ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören dieser Folge. Viel Spaß beim Hören der nächsten Folge und der letzten und der überhaupt und überall. Ratet uns, liked uns, empfiehlt uns weiter. Das würde uns sehr, sehr freuen. Denn so funktioniert die Algorithmuswelt. Und wir machen alles nur für den Algorithmus. Also ihr seid uns völlig egal. Der Algorithmus, dem huldigen wir.
Religiously.
Religiously. Und Instagram, @paniert und abgekupfert. Liken, subscriben, Daumen hoch, Zeug und so.